Endlich, der Dollar wird schwächer. Ob es sich wirklich um eine Trendwende handelt oder ob wir nur eine Korrektur gehen, das ist natürlich die Frage. Fakt aber ist, alle anderen Währungen kommen momentan wieder in eine gewisse Stärke rein. Ob diese nur relativ gesehen ist, das werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Und damit herzlich willkommen zu Fast & Forex. Ich bin Wieland Alt, begrüße Sie heute aus Bali. Ich bin in Bali oder auf Bali angekommen und bleib noch ein paar Tage. Ich habe mich so ein Tauchresort eingebucht. Ja, Sie kennen das ja, bin ja Taucher oder passionierter Taucher, wie auch immer. Und hier bin ich ganz nah dran. Ansonsten bin ich in so einer kleinen Bucht, keine Partyinsel oder Stadt vielmehr für mich. Ja, Insel schon, Partyinsel schon, aber hier in der Gegend, wo ich bin, da ist gar nichts. Und das ist auch ganz gut so. Jetzt war ich in Jakarta, da hatte ich viel mit den Menschen zu tun. Viele Meetings, viele Gespräche, bin gar nicht dazu gekommen, auch mal so wirklich ein bisschen mich um mich selber zu kümmern. Und da ist es einfach mal ganz gut, so ein bisschen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, abzutauchen. Natürlich kommt die Arbeit auch nicht zu kurz. Ja, das wäre ja auch noch schöner. Und so versuche ich das immer zu kombinieren und ich bleibe jetzt mal eine Woche oder 10 Tage, mal gucken, und dann gehe ich von hier aus, und das ist ganz gut gelegen, weiter nach Tokio, um dort eben meine Landesgesellschaft zu besuchen. Ja, das soweit zu mir, und wir können im Endeffekt direkt in die Zahlen reingehen und uns einmal mal anschauen, was es in den vergangenen Tagen gab und was noch auf uns wartet. Am Ende, gestern, ich nehme das heute hier am Donnerstagmorgen auf, ja, das geht so langsam in den europäischen Morgen rein. Gestern gab es den Verbraucherpreisindex aus Deutschland, erwartungsgemäß 4,5% von 6,1%, und das ist schon ein großer Sprung. Von daher ist das schon mal eine starke Leistung. Da kann man natürlich sehen, wie man will, ob man das wirklich so empfindet oder nicht. Das sieht ja auch jeder anders, aber das sind normal die Zahlen, und von daher ist damit natürlich auch die Frage immer im Raum, ja, was bedeutet das eben für den Euro, für die Zinsen und all diese ganzen Geschichte. Und dann haben wir außer den USA den Erzeugerpreisindex, der leicht gestiegen ist, über den Erwartungen, und zwar eigentlich doch recht deutlich mit 0,6% über den Erwartungen. Und das ist im Endeffekt eher natürlich ein bisschen dämpfend. Dann geht es heute am Donnerstag in die Inflationsrate aus den USA, 14:30 geht es los. Die Erwartungen hier sind mehr oder weniger gleich, ja, von 3,7 auf 3,6. Das ist jetzt nicht der Riesensprung. Schauen wir mal, ob das dann auch erreicht wird. Aber bislang waren ja die Prognosen immer irgendwie eingetroffen. Von daher sollte das da auch schon mal so hinhauen. Und ansonsten gilt natürlich auch der Punkt und die Frage, wenn es wirklich eklatant abweicht, wie reagiert der Markt? Dann wird es wahrscheinlich Anpassungen in den Preisen geben, ja, wie das dann so ist. Und wir können es natürlich auch überlegen, wenn die Inflationsrate in den USA weiterhin sinkt oder niedrig bleibt, der vielleicht sogar positiv überrascht, wie geht es denn dann eigentlich mit dem Leitzins für den Dollar weiter? Und das ist eben die große Frage, der wir uns gleich nochmal weiter widmen werden. Ja, ansonsten geht es dann weiter in die Arbeitslosenhilfe. Hier geht es in die Indikatoren, also Erstanträge, in die Indikatoren, was letztendlich die Wirtschaftskraft in den USA ausmacht. Auch, denke ich, ganz wichtig, nicht nur für den Index, ja, Dow Jones, S&P, Nasdaq und Co., sondern eben auch natürlich für den Dollar, klar, ja, wenn die Wirtschaft gut läuft, dann ist die Zinserhöhung vielleicht auch nicht mehr so relevant oder eben doch. Ja, das muss man immer abwägen. Ja, ist der Dollar teuer, wird weniger investiert, weil natürlich der Dollar teurer ist. Und wenn er günstiger ist, kann man mehr investieren. Damit wird er immer gerne gesteuert. Das darf man natürlich dann auch nicht vergessen, dass sowas dann halt auch immer mal ganz gerne genutzt wird. So, dann haben wir natürlich 2 Reden von Präsident Lagarde, aber schauen wir mal in die Zahlen der Daten der nächsten Woche. Wir haben die Konjunkturerwartung aus Deutschland, vorherige bei -11,4. Wir sind in Deutschland in der Rezession und da braucht man sich natürlich jetzt nicht wirklich große Hoffnung machen, dass sich jetzt eklatant ändert. Sollte das natürlich passieren, das dürfte natürlich den DAX beflügeln. Davon können wir mal erstmal ausgehen, dass dann entsprechende Anpassungen kommen. Auf der anderen Seite sieht er jetzt ja so schlecht auch wieder nicht aus, obwohl es natürlich gewisse Korrekturen aktuell gibt. Aber jetzt ist ja hier noch nicht aller Tage Abend. Also schauen wir mal, wie es am Dienstag dann weitergeht. Dann haben wir aus der Eurozone am Mittwoch die Verbraucherpreise, also die Inflationsrate 4,3%. Gehen wir mal davon aus, dass wir uns in dem Bereich bewegen, denn Deutschland ist schon mal vorangegangen, hier eben entsprechend in den Erwartungen zu sein. Und damit sollte es für die Eurozone letztlich nicht anders aussehen. Tja, und dann hören wir uns auch schon wieder, dann geht es am Donnerstag nochmal in den Herstellungsindex, Verkäufe stehender Häuser. Jetzt nicht wirklich so spannend. Und damit können wir im Endeffekt, bevor wir in die Charts gehen, uns nochmal mit dem FedWatch-Tool beschäftigen. Also, los geht's. So, und ich schaue mal hier gerne immer wieder mal in das FedWatch-Tool rein. Und was sehen wir? Wir sehen eigentlich, dass für den 1. November, wo eigentlich das nächste Fed-Meeting ist, dass wir hier von 91,5% der Teilnehmer, Marktteilnehmer, die davon ausgehen, dass wir unverändert bleiben. Heißt also, die Zinsrate, den Leitzins bei 5,25 bis 5,5 haben und damit unverändert die 0, die 8,5, die dann von der Steigerung ausgehen, die werden wahrscheinlich auch noch das Lager wechseln. Und das ist eigentlich ganz interessant zu sehen, wie sich das verändert hat hier. Das war vor einer Woche, da waren wir noch ungefähr bei rund 77%, also rund 75%, so rund 25%. Das hat sich natürlich jetzt sehr stark geändert und vor allen Dingen auch, schauen wir mal hier, ja, das war now heute, also heute ist hier dann an der Stelle, wäre dann der 11. Ja, und am 10. Oktober waren wir noch bei 88, das heißt, das geht jetzt rapide über die 90% hoch und vor einem Monat waren wir noch irgendwo bei knapp 60%. So schnell ändert sich das und das liegt natürlich auch daran, dass natürlich die Teilnehmer in solchen Umfragen, Marktteilnehmer, sich dann dementsprechend halt auch an den aktuellen Geschehnissen orientieren, was die Wirtschaftsdaten angeht und sich dann eben ihre Meinung bilden, inwieweit die Fed hier überhaupt Handlungsbedarf hat. Und ich kann mir vorstellen, dass wir dann vielleicht irgendwann sogar hier sehen, dass man dann sagt, naja, dann fällt der Leitzins vielleicht erstmal auf 5 bis 5,25. Schauen wir mal, momentan sieht es so aus, finde ich ganz spannend. Das heißt nämlich für den Dollar Folgendes. Das heißt nämlich für den Dollar, dass es hier jetzt erstmal wirklich in die Korrektur geht. Ich bin ja nach wie vor davon ausgegangen, und deshalb ja auch immer die Prognosezeichnung, die ich drin lasse, auch mal zur Selbstkontrolle, ob ich irgendwie hier völlig falsch liege oder ob ich zumindest so annähernd das ganze Geschehen hier treffe. Ich bin ja nach wie vor davon ausgegangen, dass wir oben abprallen bei den 107. In dem Bereich sind wir ja auch gelaufen. Ja, so, und jetzt sind wir hier bei 107,14. Ja, ob man da jetzt so auf die 100, ob da noch einen halben Dollar raufkommt oder nicht, das haben wir mal dahingestellt. Und es war ja schon der Bereich bei rund 105,50 kritisch, weil ja der schon erster Widerstandsbereich war, ein relativ starker auch. So, und da kann man schon mal rüber preschen, aber wir sehen, da bremst es. Ja, also da ist nicht mehr viel zu holen. Die letzte Woche deutlich negativ in dem Sinne, dass sie hier jetzt auch, ich mach's mal größer, sowas wie ein Shooting Star ausbildet oder sogar ein Gravestone Doji irgendwo dazwischen und jetzt hier in der aktuellen Woche noch ein Bearish Engulfing dabei macht und das Ganze sich auch nochmal als Dreierformation, als Evening Star lesen lässt. Wenn es so bleibt, gehe ich aber davon aus, dass wir sowas in der Form sehen. Und das ist im Endeffekt erstmal ein Umkehrsignal, das sind mehrere Umkehrsignale, drei, wenn man es genau nimmt, ja, über die drei Wochen gebaut. Und das finde ich natürlich auch ganz spannend, sich das mal so anzuschauen im Sinne, wie kann man eigentlich Kerzen lesen. Also hier haben wir noch nichts. Wir sehen aber, dass die Verkäufer hier so reinkommen in der Woche vom 25. September. Ja, da geht es schon mal hier deutlich runter, aber es ist noch kein Verkaufssignal oder kein Umkehrsignal. Das hier schon, ja, Shooting Star, Gravestone Doji, das Bearish Engulfing ist natürlich auch eine Umkehrformation und die drei Wochen zusammengenommen zeigen eigentlich sehr schön, wie es hier dann direkt so rauf und auch wieder runter geht. Also das ist eigentlich so die Idee, die man hier verfolgen kann und damit ist ja auch klar, dass alle anderen Währungen, inklusive Gold und Silber, eher im Vorteil momentan sind. Ob das Ganze langfristig ist, das sei mal dahingestellt. Ich nehme mal die Idee raus, denn die ist jetzt definitiv halt auch durch. Und ich nehme einfach hier die Hälfte ab, ja, so, und dann kann man sich so überlegen, wo könnte das Ganze halten. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns jetzt, ich denke, über die 104,50 müssen wir uns groß unterhalten. Das ist der nächst greifbare Unterstützungsbereich. Ich kann mir vorstellen, dass hier mal so kurz abprallt. Aber ich bin eher der Meinung, dass wir uns so in die Richtung der 103,50 bewegen. Da wäre dann ungefähr das mittlere Bollinger Band. Dann haben wir hier auch so einen kleinen Unterstützungsbereich. Das dürfte schon mal interessant sein und wir dürften auch so von den Fibonacci Retracements, ich zeige dir die auch mal eben ein, ja, ungefähr bei 50% liegen. Ja, so. Und dann passt das eigentlich ganz gut zusammen. Da werden die Karten eventuell neu gemischt, muss man sich da mal anschauen. Aber bis dahin hören wir uns noch. Das ist für mich aber auf jeden Fall so das aktuelle Szenario, dass wir hier so eben nicht direkt wieder nach oben laufen, sondern auch in Anbetracht, dass jetzt natürlich die Marktteilnehmer einpreisen, dass der Zins eben nicht weiter erhöht wird. Ja, dass wir uns dann eben bei, sagen wir hier in dem Bereich von 103,50 wiederfinden als Korrekturziel. Und von dort aus muss man mal schauen. Ich gehe mal davon aus, dass zumindest mal ein Abpraller nach oben stattfindet. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, relativ greifbar auch aus der Wirtschaftskraft, dass der US-Dollar grundsätzlich stärker bleibt als die anderen Währungen und natürlich damit auch Gold betroffen ist, damit natürlich auch Silber betroffen ist. So, und damit ist das hier erstmal aus meiner Sicht eine Korrektur, die vielleicht dann auch wieder zum Einstieg einlädt. Aber jetzt ist erstmal die Luft raus. Gehen wir gleich zum Euro, zum US-Dollar. Ja, im Euro, zum US-Dollar gibt es direkt das Gegenbild zum Dollar-Index. Hier sind wir eher positiv gestimmt. Ich hatte hier auch, bin hier davon ausgegangen, dass wir so unten an diesen Widerstandsbereich dann anklopfen und dann abdrehen. Naja, die Idee ist ja noch nicht völlig vom Tisch. Ja, also wir sind ja hier voll im Rahmen meiner Zeichnung. Das weiß der Markt natürlich nicht, aber wir sehen es ja. Aber ich will die jetzt trotzdem erstmal verwerfen bzw. anpassen und gehe jetzt davon aus, und das lässt sich jetzt hier auch schön sehen, dass wir an die 108, also 108, irgendwie in dem Bereich gehen, also 1,810, 1,08 glatt, also 97, sowas in dem Bereich und von dort aus abprallen. Da sind wir nicht ganz bei den 50% im Fibonacci Retracement, ich zeichne das auch hier mal ein, sondern da sind wir etwas darunter, die 50 sind hier, ja, da wo der direkte, der nächste Widerstandsbereich ist bei 1,850. Das mag darüber schießen, aber dann ist aus meiner Sicht erstmal auch hier die Bewegung durch. Wir sind hier eher bei den 38,2% und das ist für mich eher das Korrekturziel und damit haben wir auch eine gesunde Korrektur, die natürlich die Euro-Freunde nicht wirklich begeistern wird, weil dort ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Euro weiter fällt und weiter abprallt, aber im Großen und Ganzen sehen wir eben, dass wir hier auch eine schöne, dann vielleicht sogar Schulter, Kopf-Schulter-Formation haben, okay, mit einer bisschen verschobenen Schulter und einer Nackenlinie, die in die falsche Richtung läuft, aber sei es drum, manchmal macht der Markt eben auch solche Geschichten. Ich will auf was anderes hinausgehen, nochmal mit Ihnen, was ich mir eben auch angeschaut habe. Viele sehen ja auch immer die Frage, ja okay, wenn ich jetzt mal in die anderen Zeitfenster reingehe, was bedeutet das eigentlich für mich? Und wir können ja mal in den Tag reingehen, das ist das Erste. So, und aus dem Tag sehen wir schon, dass der Euro ja schon relativ lange hochläuft, nämlich beginnend hier mit diesem kleinen Spinning-Top am 3. Oktober und dann eben hier haben wir einmal eine rote Woche, roten Tag, hier am 9. Oktober, dann geht es eigentlich kontinuierlich hoch. Wir sehen aber auch, dass sich der Euro hier immer schwerer tut. Ja, hier gab es mal so richtig Unentschlossenheit. Ja, das hier wurde mal gefaked, ja, faked nach unten, dann wieder nach oben. Aber wir sehen eben hier, dass wir schon mit dem Spinning-Top kommen. Klar, wir haben hier den Widerstandsbereich und der muss erstmal dann durchbrochen werden, dass da natürlich entsprechende Verkäufer liegen oder auch Verkaufslimits, ist ja relativ klar. Und die müssen erstmal verarbeitet werden. Das ist ja immer die Entscheidung. Kommen die Käufer, sind die stärker, sind die Verkäufer stärker, werden Gewinne mitgenommen, ob das dann hoch oder runter geht. Ne? Das ist ja dann immer der Punkt. Worauf ich aber hinaus will, ist eben das Spiel mit den Zeitfenstern. So, jetzt sehen wir eben hier in dem 4-Stunden-Chart. So, was sehen wir hier? Wir sehen im Endeffekt, dass wir hier über schöne Schwünge nach oben gegangen sind, am Widerstandsbereich sind. Und es ist natürlich immer verlockend und der Versuchung wäre ich auch fast erlegen, dann zu sagen, ich gehe jetzt short. So, um eben darauf zu spekulieren, ich lösche das aber gleich wieder raus, damit es nicht hier wieder steht, ja, meinetwegen hier, das war so das, worauf ich dann geguckt habe, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann es interessant werden, wo man dann eben sagt, ja, dann fällt es jetzt ja hier runter und vielleicht mal so ans untere Bollinger Band. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, nur die Frage ist, wie realistisch ist das, wenn ich eben hier im Wochenchart so eine starke Umkehrwirkung habe, richtig massiv, würde ich sagen, fett, ja, massiv. Am Unterstützungsbereich kommt dann die Hammerkerze oder na, die Dragonfly Doji-Kerze, wie auch immer man das so will, die geht beides in diese Richtung rein. Dann haben wir die nächste starke Kerze. Wie realistisch ist jetzt eben einfach dieser Abpraller? Und da muss man sich dann eben einfach ganz klar sagen, eher wenig. Ja? Das sehen wir eben hier. Ja, da kommt die Korrektur rein, aber wir sehen eben auch, dass die Marktteilnehmer eben noch nicht wirklich hier beherzt alles wegwerfen, sondern sich so zögernd daran bewegen. Das heißt also, wenn man hier sagt, ja, ich will unbedingt shorten, dann darf man sich vielleicht auf den 20er einstellen. Aber das war es dann auch. Ja, also das ist einfach so ein Punkt. Das sieht man nämlich auch hier in der Historie so ein bisschen. Wenn man zurückgeht die letzten Tage, der 20er hat eine gewisse Relevanz. Und deshalb würde ich sagen, wer hier wirklich unbedingt shorten will, ja, der wird nicht viel weiter kommen als 1,0580. Dann ist da an der Stelle vielleicht eher die Idee, dass man kauft, sich gerne ein bisschen großzügiger absichert, nämlich hier unter dem Tief, und dann eben darauf spekuliert, ja, dass wir halt in den Bereich kommen, den ich auch schon angezeichnet habe, nämlich auf die 1,08 in dem Bereich, was irgendwie ja dann der sinnvollere Weg erscheint. So, das einfach mal dazu, und Sie kennen mich ja vielleicht, wie ich so handle, ich bin ja eher der Counter-Move-Trader, wäre ich hier unten ja auch, aber es muss natürlich sinnvoll sein, und hier sich short zu positionieren, ist nicht sinnvoll, das mal so, und das ist natürlich so ein gängiges Gesetz, ja, das gilt natürlich jetzt nicht nur für Euro, US-Dollar, sondern das gilt ja grundsätzlich für alle Märkte, das mal dann dazu. Gehen wir zum Dollar, zum Yen, und hier bremst natürlich auch der Dollar, und hier hatte ich deutlich natürlich auch gezeichnet, dass ich die größte Wahrscheinlichkeit bei 145 sehe, in dem Bereich. Wir sehen, dass der Dollar sich schwer tut, weiter hochzukommen, Doji, die aktuelle Woche sehr, sehr klein, geringe Volatilität. Es sieht so aus, als ob wir uns hier so in einem ähnlichen Bereich bewegen. Ja, dass man, ja, hier ging es runter, dann wurde wieder gekauft. Heißt also, dass der Yen jetzt nicht wirklich das attraktivste Investment nach wie vor ist und damit eben auch jede Bewegung gegen den Dollar relativ zügig aufgefangen wird, einfach weil die Marktteilnehmer, naja, den günstigeren Dollar nutzen, um dann wieder so ein bisschen zuzukaufen oder einfach zu wechseln, offensichtlich. So, aber wenn es nach unten geht, ich kann mir eben wirklich vorstellen, dass der Bereich um die 145 Yen hier das maximale Korrekturziel ist. Es ist natürlich genauso möglich, das schiebe ich jetzt einfach ein bisschen hoch, dass wir uns hier noch ein bisschen weiter hochquälen. Ja, anders kann man das jetzt nicht so sagen. Ja, dass wir uns einfach noch so ein bisschen hochquälen, vielleicht so ein bisschen in den Bereich 150 knapp. Ja, da, boah, da sind wir ja schon, also 151, 152, ja, um dann wieder abzuprallen. Aber nach wie vor ist der Bereich bei 145 für mich das Maximal-Korrekturziel. Es wäre auch gesund, das wäre auch völlig hier im Rahmen der bisherigen Laufrichtung, der bisherigen Historie sozusagen. Und damit ist, glaube ich, auch alles gesagt. Von zum US-Dollar, gleiches Spiel, ja, im Endeffekt wie beim Euro auch. Wir sind eigentlich schön gelaufen, ja. Wir sind schön runtergelaufen mit dem Pfund. Und jetzt sehen wir dann hier so ein kleines Spinning Top, wir sehen so einen schönen Hammer in der Vorwoche und jetzt sehen wir hier einfach, dass das Ganze nach oben läuft. Also damit, ja, ist natürlich die Frage, geht es wirklich jetzt kräftig hoch, kommt die starke Erholung für das Pfund? Ich bin nicht sicher. Ich bin wirklich nicht sicher, weil das Pfund sich ja grundsätzlich eher schwach zeigt. Ja? Das Pfund ist ja in einer, was war bewusst etwas kleiner, in einer übergeordneten Abwärtsbewegung. Ja, wir sehen es ja. Also ist er traditionell schwach. Jetzt ist natürlich dann die Frage, wie viel Potenzial gibt es dann in einem traditionellen schwachen Wert, der grundsätzlich eigentlich nur die Abwärtsbewegung korrigiert, dann wieder die Abwärtsbewegung hat und ja jetzt noch ein bisschen nach oben läuft. Ich traue dem Ganzen nicht wirklich viel zu. Ja, das mag sein, dass wir uns dann hier vielleicht in diesem Bereich bei 1,25, 26 reinbewegen. Aus meiner Sicht wäre das aber das höchste der Gefühle. Und am Ende, ich sehe eher die Realität dabei, dass sich das Pfund irgendwo bei 1,24 und jetzt eben da, wo wir gerade herkommen, bei 1,2150, 1,21 knapp von mir aus, ja, dass wir uns da eher lang bewegen und das Ganze relativ uninteressant wird. Ja, viel mehr kann ich zum Pfund letzten Endes auch nicht sagen, denn im Endeffekt die Idee ist klar. Man kann hier wirklich schauen, ob man jede Korrektur vom Pfund gegen den Dollar einfach dafür nutzt, das Pfund weiter zu verkaufen und den Dollar damit letzten Endes direkt auch zu stärken. Australischer Dollar, US-Dollar, der australische Dollar, Sie sehen es, rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze oder so ähnlich, ja, schiebt sich seitwärts lang. Und das Ganze, und das war ja auch die Idee, die ich hier reingezeichnet hatte schon, und Sie sehen es, es ist ja schon ein bisschen länger her, das Ganze kann sich auch beliebig lange fortsetzen. Ja, das heißt, im Endeffekt, wenn es nach unten geht oder wenn es in irgendeine Richtung geht, dann sehe ich erstmal die Richtung nach unten weiterhin. Und das ist eigentlich ganz spannend, ja, weil wir sehen, Euro erholt sich ganz gut, auch, naja, gut, der Yen ist nicht wirklich, aber wir gesehen, das Pfund erholt sich so ein bisschen, aber im Großen und Ganzen, ja, der Dollar-Index fällt, aber natürlich, da muss man schon so ein bisschen was gegenlegen als australischer Dollar und das passiert eben einfach nicht. Das heißt, ja, der australische Dollar gewinnt so ein bisschen an Stärke, das heißt, er fällt nicht weiter, aber er hat offensichtlich nicht wirklich viel zu bieten, um ihn wirklich zu kaufen. So, und das liegt natürlich an vielerlei Gründen. Ja, das mag natürlich am Zinsniveau liegen, das mag an der Wirtschaftskraft momentan Australiens liegen, rohstoffreiches Land. Ja, jetzt sind diese Rohstoffe, sind ja auch eher Soft Commodities, die wir da so sehen, vielleicht auch nicht unbedingt so gefragt. So, und damit haben wir den Salat, damit braucht man den australischen Dollar nicht so dringend, das heißt, man fährt da mal hin, aber das wird sich sicherlich nicht im Wochenchart auswirken. So, und damit sitzen wir in der Seitwärtsbewegung und können im Endeffekt direkt weitergehen. Und damit sind wir eigentlich beim stärksten Wert, wenn es gegen den Dollar geht, und das ist der Schweizer Franken. Hier sehen wir eine schöne Bewegung nach unten, also schön für Charttechniker, ja, für die Betroffenen natürlich immer weniger. Und wir sehen eigentlich hier, dass wir erstmal über so ein Harami, ist es ein Harami, ja, oder ist es ein Dark Cloud Cover, na, ist eher ein Dark Cloud Cover, genau. Und dass wir über ein Dark Cloud Cover in der letzten Woche hier reingekommen sind, die oberen Lunden machen es eigentlich deutlich. Ja, wir sehen es ja, oder Dochte vielmehr, Lunte ist unten, Dochte ist oben übrigens. Ja, wir sehen es ja, was danach passiert. Und ich finde es halt auch immer wieder ganz interessant, dann so zu sehen. Wir sehen Umkehrsignale und haben natürlich, blicken auf einen Weg der Stärke zurück. Und dann kommt der Zweifel, denken uns, ja, soll ich jetzt eine Position eröffnen? Ja, aber dann ist doch so stark. Die Umkehrsignale kommen ja nicht ohne Grund. Und dann ist immer die Frage, wem gehört die Welt? Ja, gehört die Welt dem zaghaften, zögerlichen? Oder gehört die Welt dem, der mutig voranschreitet? Ja, also ich meine es jetzt im friedlichen Sinne, bitte, ja, dass wir uns richtig verstehen. Im Endeffekt die Mutigen. Und Mut heißt ja immer auch, dass man ein gewisses Risiko eingehen muss. Sonst wäre man nicht mutig, sondern irgendwie, naja, normal vielleicht, weiß nicht. So, und das ist eben einfach der Punkt. Ja, natürlich muss man dann sagen, ich gehe das Risiko ein, dass ich hier irgendwie falsch liege und ausgestoppt werde. Dafür gibt es jetzt Stop-Loss und das Risikomanagement. Aber Sie sehen, wenn man sagt, okay, das ist eine Idee, die passt, dann kann man dann auch entsprechend als Trader mit dem entsprechenden Risikomanagement sagen, gut, das ist die Situation, die ihr erwartet. Dann sollten wir hier jetzt Short gehen. Warum? Hier am Widerstandsbereich. Da zeigen sich Umkehrungen. Das ist das Setup. Darauf gilt es zu achten. So, und dann ist die Frage, wie weit geht's? Und das ist dann eben die Kurszielberechnung. Und was heißt Berechnung? Ich gucke aber nur, was sinnvoll erscheint. Also es ist ja nicht wirklich komplex, was ich hier mache. Wir reden über 0,9 über 0,88. Das ist für mich das Ziel, das Kursziel. Da sollte sich der Dollar erholen. Idealerweise, denn wir haben ja, und das sehen wir ja wirklich, auch eine starke Zone der Unterstützung. Da sind wir hier durchgebrochen, aber wir sehen auch, dass es hier umkämpft wurde. Das heißt, da dürfte durchaus Interesse liegen und dann haben wir eben genau das. Deshalb lasse ich meinen W hier auch drin, dass wir hier weiter nach oben gehen. Das wäre so die Idee für den Dollar zum Schweizer Franken. Und jetzt können wir direkt in die Rohstoffe gehen. Starten wir mit Gold. Gold hat sich sprunghaft erholt, wenn man mal sagen will. Ja, also die letzte Woche hat bei, na, was haben wir hier, im Close 1845,2 geschlossen und eröffnet hat sie bei 1861. Also gab es gleich einen Sprung nach oben. Und ja, woran kann das liegen? Ich meine, wir leben wieder mal leider in Zeiten von Unsicherheit. Jetzt haben wir uns natürlich an den Krieg in der Ukraine gewöhnt. Ja. Ich nehme das Wort jetzt einfach mal so dazu. Natürlich haben wir uns auch nicht dran gewöhnt, aber wir haben es zumindest mal in unseren Köpfen. So, zack, und schon kommt das nächste Ding. Und das scheint noch viel größer zu werden, weil irgendwie jetzt das passiert. Und ich hatte das ja vielleicht auch gesagt. Sie wissen es ja, natürlich hatte ich es gesagt, Sie wissen es ja, ich war ja in Israel. Und ich hatte dann schon zumindest meinen Freunden gesagt und nochmal gepostet, es ist alles erscheint so fragil. Und jetzt zeigt es sich eben, dass irgendwie das gesamte Säbelrasseln, ja, man gibt sich die Hand nach vorne und hat den Säbel hinten in der Hand, hinterm Rücken versteckt, dass das irgendwie jetzt kommt. Und damit haben wir einen viel, viel größeren Konfliktherd, als wir den, ja, oder auch ein, tja, was soll ich sagen, Pulverfass, auf dem wir da sitzen, ja, wo jetzt irgendwie auf einmal die USA mit dem Iran schon mal scharf reden und so weiter und so fort. So, das heißt, wir haben auf einmal zwei Konfliktherde und Europa ist mittendrin. Ja, Europa meine ich Westeuropa. Und das ist natürlich so eine Sache, wo man sich dann irgendwann mal überlegen muss, aha, was bedeutet das denn jetzt eigentlich für meine Anlage? So, und dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn Gold mal eben springt. Ja, weil, okay, Gold ist dann wiederum das, ja, die Krisenwährung, das Krisenmetall, ja, Inflationsschutz, offensichtlich ist ja nicht wirklich so dringend, aber ich glaube, Sie wissen, worauf ich hinaus will. So, und das kann das Ganze hier natürlich erklären. So, wo geht es jetzt mit dem Gold hin? Wenn die Dynamik hier weiter bleibt, Sie sehen, ich wurde ja direkt hier Lügen gestraft, aber wer hätte das auch wissen können, das ist halt immer das Thema. Wo könnte es jetzt hingehen? Wenn sich das Ganze so fortsetzt, klar, dann sehen wir uns bei 1930 wieder. Da haben wir so einen kleineren Widerstandsbereich. Der stärkere Widerstandsbereich wäre bei 1950. Aber wir können auch direkt hier an das Ende der Linie laufen, kurz erholen und uns dann eben 1980 bis 2000 aufmachen. Dann würden wir hier durchbrechen. Das ist jetzt so die Möglichkeit, die bei Gold ist. Deshalb nehme ich jetzt erstmal hier dieses Negativszenario raus. Ist natürlich auch gepaart mit der Idee, dass der Dollar etwas fällt. So. Und das ist natürlich so eine Geschichte, die damit dann zusammenspielt. Also hier haben wir eben aus meiner Sicht beim Gold schon nochmal so ein bisschen die Krisensituation mit drin, den schwächeren Dollar mit drin. Und damit haben wir natürlich hier nochmal so ein bisschen anderen Aspekt, als wenn wir zum Beispiel auf den australischen Dollar gucken, der sich seitwärts bewegt, obwohl der Dollar ja deutlicher fällt und der australische Dollar aber nicht viel zu bieten hat. Der Goldwert, also Gold an sich, hat ja offensichtlich schon ein bisschen was zu bieten. Und das ist der Unterschied im Chart. Also damit ist aus meiner Sicht der Weg nach unten erstmal vorbei. Und ich sehe jetzt erstmal hier das wichtige Szenario, die Bewegung. Sagen wir rund 1950 Dollar. Das ist so für mich das realistische Dings. So, gehen wir ins Silber. Silber ist da etwas langsamer. So, auch hier war das Negativszenario eigentlich da. Und das zeigt eben auch, schau mal, als ich hier, auch ganz interessant, ja, als ich hier die letzte Fast and Forex Folge gemacht habe, war Silber ja deutlich unten. Schauen wir mal, Tageschart. Da ist er, ja, Donnerstag, Mittwoch. Ja, da waren wir ja hier unten im Tiefbereich und dann sind wir ja am Freitag hochgeschossen und damit zeigt sich halt, dass diese untere Lunte, klar, dass diese untere Lunte, die ist ja am Freitag entstanden und ich bin ja am Donnerstag, da waren wir hier davon ausgegangen, dass es weiter runter geht, weil es ja auch greifbar wäre. Aber dem ist nicht so, deshalb nehme ich das mal weg und wir sehen jetzt hier eben einfach, wenn das so bleibt, ein Harami, auch jetzt nicht unbedingt ein direktes Umkehrsignal, aber zumindest mal ein Achtungszeichen. Und es kann aber auch leicht sein, dass wir hier rüberlaufen noch heute und morgen und dann dementsprechend auch hier so ein positives Signal haben, die rote Kerze erstmal weg ist. Wir sehen aber auch hier den Sprung, ja, die Kurslücke von der einen Woche zur anderen, was auch dann dementsprechend den Silberpreis erstmal weiter nach oben drücken dürfte. 23,25 kommen da so ein bisschen ins Spiel. Sie sehen, das ist auch so ein gewisser Bereich. Aber wir können natürlich auch sagen, könnten wir hier so in diesem Bereich der oberen Begrenzungslinie des Kanals laufen, 24,30, dann haben wir dann auch diese Aufwärtstrendlinie, die wir dann da so sehen können. Und dann kann es durchaus sein, dass die Reise erstmal wieder nach unten geht, um dann ja diesen gesamten Kanal durchzulaufen. Gehen wir ins Öl. Ja, Öl fällt weiter, darf man sich jetzt natürlich auch mal überlegen, wenn der Konflikt sich jetzt ausweitet, was das dann dementsprechend für den Ölpreis bedeutet. Ich meine, die letzte Woche war massiv rot. Ja. Auch das, ja, aber Öl ist doch so gestiegen. Ja, jetzt ist es aber gefallen. Ja. So, und warum? Wir haben einen Widerstandsbereich, der ist im Fokus der Marktteilnehmer. Ein Doji, zwei Dojis, Unsicherheitskerzen. Jetzt geht es hier runter. Kräftig. Ja, was ist jetzt die Idee? Wenn wir mal die Fundamentalereignisse außer Sicht lassen oder außer Acht lassen, dann ist die Idee, dass es weit runter geht. Relativ greifbar und da kommt das allererstes mal 77,20 Dollar, so in dem Bereich ins Spiel, was eben hier sich ändert, zeigt, ja, immer wieder als Unterstützung, Widerstand, Unterstützung, hier durchlaufen, nochmal als Unterstützung, was immer wieder angelaufen wurde von beiden Richtungen. Und da gilt es dann zu gucken, was passiert. Und damit wäre Öl eigentlich noch ganz gut davon gekommen im Vergleich zu den letzten Monaten oder zum letzten Jahr. Ja, da sehen wir ja einfach, wir sind im letzten Jahr ja hier komplett, ja, nur lang gependelt in der Seitwärtsbewegung. Und jetzt sind wir im Endeffekt eine Stufe höher. So, und damit wäre das ja eigentlich schon Erfolg für Öl. Und das kann ich mir tatsächlich am ehesten vorstellen, weil natürlich jetzt der Markt, und da bin ich mir sehr sicher, na, relativ leicht nachvollziehbar, darauf achtet, was passiert im Nahen und Mittleren Osten. Und wie wir wissen, gibt es da natürlich Öl. Und tja, ist natürlich die Frage, ob man dann sagt, oh, jetzt ist ja die Öllieferung gefährdet oder na, wie auch immer. Oder aus politischen Gründen wird dann irgendwas gemacht. Das wissen wir nicht. Aber das kann natürlich den Ölpreis sehr, sehr schnell stark beeinflussen. Deshalb, ja, ich zeichne jetzt hier was ein. Aber aus meiner Sicht ist Öl jetzt tatsächlich ein Ding, das man eher nicht anfassen sollte. Weil von heute auf morgen, von jetzt auf gleich, kann sich das ganze Ding ändern. Also damit, man kann sich es angucken momentan, aber ich würde da jetzt nicht unbedingt reingehen im Trading. Und ich habe Natural Gas nochmal wieder mitgebracht, habe ich ja nicht immer mit dabei, weil Sie sehen es, worüber soll ich reden? Jetzt können wir aber sagen, jetzt seit Ende September ist Natural Gas relativ kräftig und gerade angefangen mit der letzten Woche ist Natural Gas aus dieser Seitwärtsbewegung nach oben ausgebrochen. Wir sind jetzt an so einem Widerstandsbereich, Sie sehen es, ja, den wir hier im November 20 hatten, dann roundabout Dezember 21, Januar 22 hat man den auch nochmal erreicht. So, und da sind wir jetzt dran. Das ist die Frage, wie geht es jetzt weiter? Tja, kann man natürlich sagen, oh, wir haben hier so einen kleinen Doji und was haben wir aus den anderen Werten gelernt? Der Doji führt natürlich erstmal, oder hat das Potenzial, den Wert wieder nach unten zu drücken. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass es wieder so ein bisschen korrigiert, dann kommt natürlich die Ausbruchszone aus dieser Seitwärtsbewegung ins Spiel. Dann kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir diese leicht Aufwärtstendenz weiter bewegen oder weiter halten, denn da kann ich mal so ein bisschen anpassen. Na, das wäre dann der Bereich. Das hier kann ich mal rausnehmen. So, ja, so macht es jetzt mehr Sinn. Ja, dass wir uns hier so in dem Bereich, also bei rund 2,80, 3 Dollar, ja, 3 Dollar wäre ein bisschen zu kurz, aber so 3 Dollar, 2,80, dass wir da uns wiederfinden. Und dann kann man eben gucken, wenn man es unbedingt will, ob man halt einen Einstieg da sucht. Auf der anderen Seite, wer jetzt Natural Gas tradet, der muss sich eben natürlich auf eine relativ geringe Volatilität einstellen, ja, und kann natürlich darauf spekulieren, dass wir jetzt kräftig nach oben ausbrechen. Aber aus meiner Sicht gibt es natürlich da andere Werte, die irgendwie einfacher dann auch zu greifen, zu begreifen und damit auch zu handeln sind. Gehen wir in die Kryptos. Abschließend Bitcoin. Tja, was soll ich dazu sagen? Eigentlich sind wir genau in meiner Zeichnung, auch ganz spannend. Ja. Bitcoin kam ja mit dem Doji hier in der letzten Woche zurück. Wir haben uns eine leichte Aufwärtsbewegung geschafft. Wir sind an die 28.400 gelaufen und dann ging es im Endeffekt relativ rapide abwärts. Das kann man schon so sagen. Das, was hier so positiv nach oben gerannt ist, ist hier genauso negativ wieder nach unten geschlittert. Und damit haben wir, wenn es eben hier wirklich so eine Trend, also was heißt Trendbewegung, aber so eine richtig sinnvolle Aufwärtsbewegung gewesen wäre, ja, dann haben wir jetzt hier so ein Evening Star am gleichen Durchschnitt 20, was ja eher tatsächlich halt auch so ein Verkaufssignal ist, ja, was hier im Endeffekt ein Umkehrsignal ist. Da kann man so ein bisschen hier, wenn man möchte, auch so eine Linie daran ziehen und sagen, guck mal, das ist ja auch hier so eine Begrenzungslinie, kann man machen. Ja, kann man so ein bisschen mit hin und her spielen. Ja, so ist vielleicht ganz sinnvoll. So, und dann zeigt sich, okay, hier scheint so eine gewisse Begrenzung zu sein. Und damit bleibt es im Endeffekt bei der Idee, die ich hier auch habe. Ich passe das hier mal so ein bisschen an, ja, dass wir hier Bitcoin vielleicht auf 25.000 fallen sehen. Ja, das ist so eine Idee, die sich hier relativ leicht ableiten lässt. Ich bin jetzt weniger dabei, also kann ich das eigentlich rausnehmen, weniger dabei, dass Bitcoin weiter steigt, sondern ich sehe eher realistischer, dass wir rund 25.300, 500, vielleicht 25.000 glatt sehen und dort idealerweise nach oben abdrehen. Alles andere wäre jetzt tatsächlich schwierig, weil wenn Bitcoin unter diese 25.300, 25.000 fällt, dann sind wir ziemlich schnell bei 22, 21, 20.000 wieder, weil wir hier gar nicht so viele Unterstützungen haben, sondern eigentlich hier freies Feld ist und freies Feld bedeutet freier Fall. Gleiches Spiel im Ethereum, seitlich, abwärts geneigt, wenig Volatilität. Na ja gut, die vorletzte, die aktuelle Woche bieten schon so ein bisschen Volatilität, aber also im Vergleich zu den Vorwochen und so. Aber hier ist im Endeffekt auch klar, wir bewegen uns erstmal weiter abwärts. Hier haben wir tatsächlich schon kritisches Potenzial und wir sind drauf und dran, tatsächlich diesen Unterstützungsbereich bei rund 1.000 540, 1500 zu durchbrechen. Ja, da fehlt jetzt nicht mehr viel. Und dann ist halt die Frage, ist es ein Fehlausbruch? Das wäre zu wünschen, ja, dass man dann eben nach oben läuft. Oder ist es eben tatsächlich der Durchbruch für die große Korrektur? Und dann reden wir dann nicht nur über 1500, sondern eben über 1300. Und da reden wir im schlimmsten Fall eben über 1100, 1200 Dollar. Das ist das, was ich aktuell hieraus ableiten kann. Damit ist Ethereum stärker gefährdet als der Bitcoin. Ja, das sage ich jetzt auch nicht immer, offensichtlich. Ja, und damit kann es natürlich auch sein, dass sich Ethereum ein bisschen deutlich volatiler bewegt. Ein bisschen deutlich ist auch schön, ja, also deutlich volatiler bewegt. Und wir eben hier diesen Unterstützungsbereich anlaufen bei rund 1100 Dollar, ja, um idealerweise von dort aus abzuprallen. Was das bedeutet, ja, alle diejenigen sagen, Mensch, ich brauche mal wieder günstigere Preise, um mich wieder voll zu saugen. Ich meine es positiv, nicht despektierlich, bitte, ja, um mal wieder ein bisschen zuzugreifen. Hat natürlich dann dort entsprechende Chancen. Alle anderen, die bei 2000 gekauft haben, werden natürlich irgendwie graue Haare kriegen. Aber das gehört natürlich irgendwie mit dazu, wenn man hodelt, sozusagen. Ja, und auch das meine ich durchaus nicht despektierlich, sondern das sind nun mal die Dinge, wie sie sind. Und dem muss man sich dann eben stellen und wissen, auf welchem Feld man spielt. So, das sind einfach die Ideen. Und ja, damit können wir das Ganze auch schon wieder schließen. Ich hoffe, Sie können sich ein paar Ideen daraus mitnehmen für die nächsten Handelstage. Wenn das Ganze gefällt, geben Sie mir gerne ein Like. Wenn es nicht gefällt, dann lassen Sie mir gerne mal einen Kommentar da, falls Sie sich bisher durchgequält haben. Was Ihnen denn nicht gefällt, damit ich das ändern kann. Ja, also Feedback bin ich immer offen, ist ja auch noch kein Problem. Ist immer gerne da und immer gerne gesehen. Ihnen auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende. Wenn Sie mögen, sehen wir uns dann am Montag bei der Marktwoche wieder. Bin immer noch hier auf Bali. Und ja, soweit erstmal bis dahin. Alles Gute, Ihr Wieland Alt.